Ja, Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir ein bisschen was von dir schon verstanden haben. Danke, dass wir als deine Kinder dazu berufen sind, dich anzubeten, deinen Namen zu preisen, Herr. Danke, dass du das aber von allen Völkern möchtest und dass du uns gebrauchen möchtest, dass Nationen zu Jüngern werden, Herr. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, hilf uns dabei zu hören, wie Jünger hören auf dein Wort, Herr, auf das, was du vorhast, auf das, was du in unserem Leben und durch unser Leben bewirken möchtest, in Jesu Namen. Amen. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, und sie kommen und sagen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger, aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, an denen der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten, und ein schlimmerer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Markus 2, 18 bis 22 nach der Elberfelder Übersetzung. Ich wünsche mir für uns hier ein Gemeindeleben in aller Ernsthaftigkeit, aber gleichzeitig auch in aller neutestamentlicher Freiheit. Und ich möchte, dass wir gegründet sind in dem, was Gott meint, was er sagt, in seinem Wort, in nicht irgendwelchen vordergründigen theologischen Weisheiten, sondern in seinem Wort gegründet sind, auch in Bezug auf etwas schwierige Kapitel. Eines der umstrittenen Kapitel, würde ich mal sagen, ich greife euch da vielleicht vor, aber aus meiner Erfahrung ist eines der umstrittenen Kapitel im frommen Leben das Fasten. Habe ich da recht? Könnt ihr mal nicken? Das wäre sehr nett. Die Gemeindegebetswoche steht bevor, ausdrücklich Betonung auf Gemeindegebetswoche im Sinne einer Einkehrwoche. Wir haben vorhin schon mehrere Gedanken dazu gehabt. Es geht darum, still zu werden vor dem Herrn. Und es sind grundlegende Gedanken notwendig, glaube ich. Nicht, dass ihr die noch nie gehabt hättet, aber es ist, glaube ich, gut, wenn wir uns um einiges nochmal grundlegend Gedanken machen. Wie gesagt, wir wollen in aller Ernsthaftigkeit Gemeinde leben, so wie Jesus sich das denkt, aber auch in aller Freiheit der neutestamentlichen Botschaft. Wo ist der Fokus? Fragst du dich vielleicht. Was ist angemessen für Gemeinde Jesu Christi in neutestamentlichen Zeiten? Ich muss dazu ein bisschen ausholen, was die Begrifflichkeit und die Geschichte und all diese Dinge, die wir schon hier und da mal gehört haben, ich muss ein bisschen ausholen, damit wir uns darüber auch nochmal vorab Gedanken machen, bevor ich auf den Text eingehe. Das Wort Nestoio, was im griechischen Text an dieser Stelle steht, im Neuen Testament jedenfalls, heißt ohne Essen, nüchtern sein, sich der Speise enthalten, freiwillig. Im Textzusammenhang, überall da, wo das steht, bezieht sich das auf Situationen, in denen man sich ganz und gar auf Gott und das Gebet konzentrieren möchte. Aber das Wort an sich heißt einfach nur freiwilliger Verzicht auf Nahrung. Das aramäische Wort für Fasten, also nicht der griechische Text, sondern das gesprochene, umgangssprachliche Wort, mit dem Jesus auch umging, für Fasten, das hat zugleich die Bedeutung von Trauern. Das ist ein ganz wichtiger Baustein in der jüdischen Kultur. Man liegt am Boden, verweigert jede Stärkung. Die Wuppertaler Studienbibel kommentiert das sehr nett. Sie schreibt, zur Zeit Jesu wird Fasten zur Trauer vor Gott über den eigenen verlorenen Zustand und zum hervorragenden Umkehrritus. Man will bei Gott etwas erreichen. Es hat stellvertretenden Bußcharakter. Fasten ist in der Zeit Ausrichtung auf die messianische Zeit. Will die Ankunft des Messias beschleunigen. Also so ein bisschen, ich will das jetzt überhaupt nicht kleinreden, aber so ein bisschen in der Weise, Gott, ich halte jetzt so lange die Luft an, bis du was tust. Zu jener Zeit. Zu der Zeit, in der unser Dialog sich ereignet aus der Textstelle Markus, ist die Hochkonjunktur, dieses Fasten ist Hochkonjunktur im frommen Israel. Hochkonjunktur dieses Brauches. Ganz wichtig für uns zu verstehen. Bevor wir aber wieder in den Text schauen, möchte ich mit euch zurückgehen ins Alte Testament. Denn ich glaube, das, was am ehesten klingelt bei uns, wenn wir von Fasten hören, wir kennen einige Stellen im Neuen Testament, ist aber ja, das ist alttestamentliches Gesetz, denken wir. Okay, mal gucken, was wir daraus machen, denken wir dann. Das hebräische Wort, was dem griechischen Nestoio entspricht, heißt auch Verzicht auf Nahrung und, haltet euch fest, es kommt in den 5 Büchern Mose der Tora nicht ein einziges Mal vor. Am großen Versöhnungstag sollte das Volk seine Seele kasteien. Luther übrigens übersetzt das mit Fasten. Die Übersetzungen, die dichter am Grundtext dran sind, übersetzen das mit sich demütigen vor Gott. Was auch Enthaltsamkeit einschloss, gar keine Frage. Ja, aber ihr merkt, der Fokus in der Wortwahl ist verschoben. Das allerdings hatte Gott verordnet. Im 3. Mose 16, in dem Buch, in dem Gesetzesbuch, könnt ihr lesen, 3. Mose 16, 29 bis 31, wie Gott sich das Verhalten am Versöhnungstag, am großen Versöhnungstag vorstellte. Das war der Tag einmal im Jahr nach unserer Rechnung, irgendwann im Herbst, September, Oktober, an dem der hohe Priester ins Allerheiligste ging, um seine Sünde und die Sünde des ganzen Volkes vor Gott zu bringen, damit Sühne geschah. Leuchtet vollkommen ein, dass es einen Modus für das Volk geben musste, sich auf diesen unheimlich wichtigen Tag einzustellen. Leuchtet vollkommen ein. Das schrieb Gott tatsächlich oder ließ durch Mose in die Tora schreiben, dass er an diesem Tag wollte, und das sei eine ewige Ordnung tatsächlich, steht da, dass man sich demütigte vor Gott als ewige Ordnung. Dann lesen wir in vielen Begebenheiten, dass das Fasten Gegenstand von Gelübden sein konnte, auch im Alten Testament. Von anderen Beispielen wird berichtet, das ist ja gerade die Stärke des Alten Testamentes, dass ganz viel über Menschenleben und Situationen berichtet und erzählt wird, damit wir und auch damals die Menschen verstehen, wie ist das eigentlich so, das Leben mit Gott und den Menschen. Wir können an vielen Beispielen, die unheimlich ermutigend sind, sehen, aha, so handelt er in gewissen Situationen. Ja, von vielen Beispielen wird uns berichtet, zum Beispiel, dass Mose 40 Tage, als er auf dem Berg Sinai ist, nichts aß und nichts trank. 2. Mose 34, 28. Wir lesen von Elia, der 40 Tage nach der Speisung durch den Engel ging, und es heißt, es ist so schön formuliert, er ging in der Kraft dieser Speise. Ist auch nochmal was anderes, als wenn man sagt, der aß 40 Tage nichts. Nein, er wurde gestärkt durch den Engel und er ging in der Kraft dieser Speise. Es wird oft berichtet, dass man nicht aß und nicht trank. Jona 3 zum Beispiel ist euch mit Sicherheit allen ein Begriff, das Gericht, das drohende Gericht über Ninive. Ja? Und übrigens interessant unter dem Aspekt, Ninive gehörte ja nicht zur hebräischen Kultur. Der König von Ninive rief ein Fasten, ließ ein Fasten, ein Bußfasten ausrufen. Offensichtlich war diese Art von Fasten ein Bestandteil der orientalischen Kultur überhaupt. Das war nicht speziell jüdisch, orientalische Kultur. Bei Esther lesen wir, die Königin Esther ließ ein 3-tägiges Fasten ausrufen, weil die Juden, ihr Volk, in großer Not waren. Esther 4, Vers 16. David aß 7 Tage nichts, nachdem er das Ding mit Bathseba verbockt hatte. Einfach aus Erschütterung, aus innerer Erschütterung. Der Mann nach dem Herzen Gottes. Wichtig und interessant für uns zu wissen ist, dass während der babylonischen Gefangenschaft zusätzlich zu diesem von Gott verordneten Versöhnungstag 4 zusätzliche Fastentage eingerichtet wurden. Und zwar auch, das ist auch interessant zu verstehen, warum, das waren Tage, an denen man daran dachte, dass Jerusalem gefallen war, dass man nicht mehr in Jerusalem war, dass Jerusalem vollkommen zerstört war. Das war das zerbrochene Herz sozusagen der Juden über den Zustand Jerusalems. Übers Jahr verteilt in der Gefangenschaft 4 zusätzliche Fastentage. Die wurden nach der Rückkehr erstmal weiter eingehalten und tatsächlich in dieser Zeit veräußerlichte sich die Gewohnheit ganz stark. So wie wir das dann in Spitzenzeiten sehen zur Jesuzeit. Die Propheten übrigens versuchten, den verdienstlichen Werkcharakter des Fastens zu beenden. Die haben immer wieder auf das Volk eingeredet. Leute, achtet auf euer Herz, achtet nicht auf Äußerlichkeiten. Sacharja zum Beispiel, der Prophet, der in der Zeit lebte, in der der Rest des Volkes zurückkehrte nach Jerusalem, der sagt dann, der nimmt Bezug auf diese 4 zusätzlich eingerichteten Fastentage und sagt, diese Fasttage werden in Festtage verwandelt werden. Und immer wieder erinnern die Propheten, ihr wisst, es gab das Gesetz, deswegen redet Jesus immer vom Gesetz und den Propheten, es gehört unmittelbar zusammen, weil das Gesetz waren die Ordnungen Gottes, die gegeben wurden und die Propheten waren die Bundeserinnerer sozusagen. Das waren die Sprachrohre, die immer wieder ihren Finger da drauf legten, wenn das Volk abdriftete von den Ordnungen Gottes. Also selbst die Propheten versuchen, diesen abgedrehten Fastencharakter, diesen veräußerlichten Fastencharakter wieder in das richtige Verständnis zu bringen. Die Pharisäer allerdings behielten trotz aller Einsprüche, trotz aller Entwicklungen, trotz Rückkehr, trotz Heimkehr, behielten das Fasten bei und setzten sogar noch eins drauf. Sicherlich kennt ihr alle diese Begebenheit von dem Pharisäer, der im Tempel steht, deutlich sichtbar für alle, sich auf die Brust klopft und sagt, guck mal Gott, ich bin so froh, dass ich nicht wie der Zöllner bin da hinten, denn ich faste ja 2-mal in der Woche. Das war tatsächlich das sozusagen das Privatfasten, das zusätzliche Privatfasten der Pharisäer. Das war der Donnerstag und der Montag einer Woche in Erinnerung daran, dass Mose an unserem Donnerstag den Berg Sinai bestieg und montags wieder runterkam. Ein eigens eingerichteter, nicht von Gott verordneter Brauch. Damit ihr ein bisschen versteht, wie diese Entwicklungen so waren im Alten Testament. Wir gucken mal in die Evangelien, wenn wir uns schon mit dieser Textstelle hier beschäftigen. Du kannst das ruhig rausnehmen in der Zeit. Kannst ausmachen, genau, danke. Um jetzt wirklich ein gutes Maß für die Praxis zu bekommen, ist das Alte Testament extrem informativ und wichtig für uns, ist gar keine Frage. Aber wir müssen, wie in allen anderen Dingen, wo wir Fragen haben, die Aussagen von Jesus selbst zum Thema kennen. Immer wieder. Ich habe euch immer wieder schon ermutigt und möchte das auch an dieser Stelle wieder tun, dass die Spitze der Offenbarung in Jesus hier auf dieser Erde war. Die Spitze der Offenbarung Gottes. Es war davor nicht mehr und es gibt danach nicht mehr. Alles, was Gott jemals von sich den Menschen offenbaren wollte und will, ist die Person Jesus Christus mit allem, was er tat und dachte. Von da gucken wir zurück ins Alte Testament und von da gucken wir in die apostolischen Briefe, wie das, was Jesus gelehrt hat, dann angewendet wurde. Wir lesen also in den Evangelien von Hanna zum Beispiel, die dem Herrn, heißt es, mit Beten und Fasten diente, am Anfang des Lukas-Evangeliums. Dann lesen wir von Jesus selbst, der vom Geist in die Wüste geführt wurde, 40 Tage nicht aß. Freut euch übrigens auf nächsten Sonntag. Unser lieber Christian wird da sich dieses Kapitel Matthäus 4 vornehmen, diese Zeit, in der der Geist Gottes Jesus in die Wüste führte und er versucht wurde. Wir lesen 3 Aussagen, mit denen das jüdische Fasten wohlgemerkt, von Jesus selbst, wie wir meinen, gestützt wird. Entschuldigt, ich mute euch, glaube ich, heute Morgen ein bisschen was zu. Aber wir wollen wirklich mal ganz genau hingucken. Wir wollen ja vollkommen echt und authentisch damit umgehen. Eine wichtige Aussage ist unser Text, den wir gleich noch behandeln. Es gibt zwei andere Aussagen in Matthäus 6, Vers 16. Sagt Jesus im Rahmen seiner Anweisungen von ethischen Regeln, also im Rahmen dann kurz vor der Bergpredigt, sagt er, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer reingucken, dann sollt ihr nicht raushängen lassen, dass ihr fastet, nicht ungepflegt, unrasiert, mit schlechter Kleidung rumlaufen und alle merken, oh, der Arme, der fastet jetzt. Wenn ihr fastet, bitte tut das nicht, sondern pflegt euch, kleidet euch ordentlich, verzieht euch in euer Kämmerlein, dass es niemand sieht und Gott wird das belohnen, worauf euer Herz sich ausrichtet. Das mal eine klare Ansage. Für die, die sich in den Tempel stellen und sich auf die Brust klopfen und sagen, guck mal, was ich Tolles mache. Wichtig an der Aussage zu verstehen, ganz kurz bemerkt, er sagt, wenn ihr fastet, dann tut nicht das, sondern das. Er gibt keine Aufforderung zum Fasten. Fastet, Ausrufezeichen, und dann verhaltet euch so und so und so. Sondern er stellt lediglich fest, weil es ganz eindeutig zur Kultur selbstverständlich gehörte, wenn ihr das tut, dann aber bitte auf diese Art und Weise. Die zweite Aussage, damit müssen wir gedanklich noch radikaler umgehen, ist Matthäus 17, 21. Es ist die Begebenheit, dass jemand von Dämonen besessen war und die Jünger haben versucht, diesen Menschen von den Dämonen zu befreien und sie kommen zurück zu Jesus und sagen, warum konnten wir diese Dämonen nicht austreiben? Und also was bei mir unter der Geschichte hängen geblieben ist, ist diese Aussage, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Was aber in Wirklichkeit die unmittelbare Antwort darauf ist, dass Jesus ihnen sagt, wegen eures Kleinglaubens sind die Dämonen nicht ausgefahren. Und ich sage euch, sagt er zu seinen Jüngern, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr bitten, was ihr wollt, dann könntet ihr Berge versetzen und die würden sich ins Meer versenken. Und jetzt sage ich euch, was mit diesem Satz ist, der da hinten dran hängt. Diese Art fährt nur durch Gebet und Fasten aus. Ihr seid ja Bibelentdecker, die meisten von euch. Dann könnt ihr in die Elberfelder Studienbibel gucken und ihr könnt in die normale Elberfelder gucken und in die neue Genfer Übersetzung, alles Übersetzungen, die ganz dicht an den alten Grundtexten sind und ihr werdet diesen Satz nicht finden. Bei Luther steht der Satz in der Übersetzung und ausdrücklich mit dem Hinweis, dass Luther wahrscheinlich, weil er unter Zeitdruck die Bibel übersetzt hat, damals moderne Grundtexte zugrunde gelegt hat. Übrigens, das ist auch der Grund, warum 1984 diese revidierte Luther-Übersetzung rausgegeben worden ist, um sich auf ältere Grundtexte zu beziehen. Wir haben ja nicht eine Schriftrolle, wo alles drinsteht, was man nur übersetzen muss, sondern ich weiß nicht, ob euch das klar ist, in was für Fragmenten man diese Grundtexte hat, aus denen dann geistinspiriert unsere Bibel übersetzt worden ist. Das heißt, tatsächlich im Laufe der letzten Jahrzehnte, wo Menschen sich mehr und mehr Mühe gegeben haben, noch dichter an die ursprünglicheren und authentischeren Grundtexte dran zu gehen, wird auch mit Hinweis, auch in der Elberfelder Bibel könnt ihr es lesen, mit Hinweis dieser Satz, er kommt nicht vor. Bleibt die Frage nach dem Fasten. Meine Güte, wir wollen es ja nicht komplett eindampfen hier. Wir nehmen unseren Text und wir haben wahrscheinlich, ich glaube, aus den Vorüberlegungen verstanden, dass unsere Geschichte sich in einer Blütezeit im positiven und im negativen, eigentlich mehr im negativen Sinne, in einer Blütezeit Hochkonjunktur des pharisäischen Fastens ereignet. Da musste einfach mal was zugesagt werden. Jesus wird gefragt. Und es ist auch wieder ganz wichtig für uns zu verstehen, wenn wir an solche Bibeltexte rangehen, immer zu gucken, was ist denn da eigentlich passiert, ehe ich das anwende auf mein Leben. Also mal in Klammern, ich weiß nicht, euch geht es vielleicht ähnlich. Ich kann schon einen Bibeltext überhaupt nicht mehr uninterpretiert lesen. Kann ich gar nicht mehr. Ich lese einen Text und denke, ah, das hat er, ah ja, ich glaube, ich weiß, was das zu bedeuten hat. Nein, ich muss mich dazu zwingen, wirklich mal genau hinzugucken. Was hat es denn den Menschen damals gesagt? Und dann, was soll es mir sagen? Jesus wird gefragt. Und zur Rede, ganz wichtig, steht nicht grundsätzlich das Fasten, was in der jüdischen Kultur praktiziert wurde, sondern tatsächlich diese übereifrige Privatzulage der Pharisäer. Ja, das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Vers 18. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten und sie kommen und sagen zu ihm, diese Jünger, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Könntet ihr es wieder einblenden, den ersten Vers 18? Ja, genau. Sie kommen zu Jesus und fragen, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger, aber fasten nicht? Wir merken, dass man mit diesem Verhalten, dass die Menschen was umtreibt in sich, dass die nicht einfach so eine oberflächliche Formel übernehmen wollen, sondern dass sie wirklich in aller Ernsthaftigkeit fragen, wie kommt das? Wenn sie Jesus das fragen, müssen sie ihn ja auch ernst genommen haben. Das kann ja gar nicht anders sein. Und offensichtlich machte man aber auf der anderen Seite an diesem Fasten, an dieser Art Fasten, wie das damals üblich war, auch eine religiöse Glaubwürdigkeit fest. Das war richtig eine kardinale Frage für die Leute. So nach dem Motto, wir sollen dir jetzt glauben, aber deine Jünger fasten ja gar nicht. Das heißt, die laufen gar nicht in diesen religiösen Rahmenbedingungen, wie sie doch eigentlich zu uns gehören. Dann lesen wir Vers 19. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Das ist eine wieder mal meisterliche Didaktik in der Antwort. Das ist unglaublich. Wir haben uns da schon dran gewöhnt, weil wir so viele solcher Passagen von Jesus kennen. Aber ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen, wie die Leute, die ihn das fragten, reagiert haben. Jesus pariert mit einer völlig entwaffnenden Gegenfrage. Dazu müssen wir verstehen, also die Antwort, die konnte gar nicht über den Verstand abgewickelt werden, sondern die wurde rein emotional abgewickelt. Wir müssen verstehen, bei dem Wort Hochzeit klingeln dem Juden sämtliche Festglocken. Es gibt nichts, was im Zusammenhang mit Hochzeit irgendwie eingeschränkt ist. Eine ganze Woche lang wurde Hochzeit gefeiert. Freibier für alle, so nach dem Motto. Ja? Leute, die es sich nicht leisten konnten, am Fest teilzunehmen, wurden aber eingeladen. Also der Inbegriff von Feiern ohne jede Einschränkung. Bei dieser Antwort blieb nicht nur im Verstand, sondern auch emotional überhaupt kein Spielraum mehr für irgendjemand, der sagt, naja, aber vielleicht unter bestimmten Bedingungen doch. Jesus ruft damit tatsächlich für die damalige Zeit das Ende von diesem Bußfasten aus. Er sagt, der Bräutigam ist da, auch verschlüsselt. Das ist ja auch ganz schön herausfordernd. Die Vergebung war angelangt, Fasten von Freude abgelöst für die Jünger, die Jesus folgten. Das war ja die Frage, warum machen wir das und deine Jünger tun das nicht? Gottes Volk, hieß das, muss nicht mehr auf Gottes Welt warten und die muss auch nicht mehr versuchen, die Realisierung zu beschleunigen. Ja, wir brauchen das nicht mehr, diesen Druck da drauf zu legen, der Bräutigam ist da, sagt er ihnen. Also, wenn wir das so lesen, denken wir, ja, Bräutigam, natürlich fällt uns sofort ein, Jesus, Gemeinde, Jesu, die Braut. Jetzt versetzt euch mal zurück. Bräutigam? Haben die vielleicht gedacht, Bräutigam? Ob sie das Bild mit dem Bräutigam wohl verstanden haben? Sie konnten es verstehen. Immerhin war es ja die fromme Elite, die ihn fragte. Ja, es war ja nicht die Volksmenge, sondern es waren die religiös geschulten Leute, die ihn fragten. Sie konnten ihn verstehen. Die beiden großen Propheten Jesaja und Jeremia reden davon, dass der Herr der Bräutigam Zions ist. Und wie so oft setzt Jesus das einfach voraus, dass Menschen, die für sich einen religiösen oder einen frommen Status in Anspruch nehmen, dass sie ein bisschen mehr verstehen als die, die es gar nicht verstehen können. Sie konnten tatsächlich das Bild und den Ausdruck verstehen. Jesaja 62, wie ein junger Mann seine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Das zu der Antwort. Dann sagt Jesus aber weiter, Vers 20, es werden aber Tage kommen, an denen der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Aha, denkst du, ich so früher. Also doch, langer Rede, vorher mal alles beiseite. Also doch, lasst uns da mal ganz genau reingucken. Es werden Tage kommen, sagt Jesus, an denen der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Wieder exakte Ausdrucksweise, sie werden fasten. Nicht sie müssen von da an fasten, sondern sie werden fasten, die Jünger nämlich. Denn das war die Frage. Ausdrücklich ist der Satz kein Fastengebot für den Rest der Zeit und den Rest der Welt, sondern sie werden es tun. Ihrer Kultur entsprechend, als Zeichen der Trauer, vielleicht als spezielle Hinwendung auf das, was einfach unfassbar für die Jünger war. Wirklich ganz und gar unfassbar. Wir entnehmen ja den ganzen Reden, dass sie immer noch versuchen wollen, Jesus daran zu hindern, dass er ans Kreuz geht. Sie können es nicht fassen. Dieses Reich Gottes, was angebrochen sein sollte, dass das dann so in ihren Augen so kläglich endet mit der Kreuzigung. Das ist dieses, was einem den Magen zuschnürt, wo man dann wirklich auch nichts essen kann. Als Zeichen der speziellen Hinwendung, Gott, wir wollen dich verstehen. Erklär uns das mal. Und dann im Anschluss an diese praktische Aussage kommt, irgendwie hört sich das fast zusammenhangslos an, aber dann kommt eine ganz fantastische Metapher, die wirklich von höchster Bedeutung ist, auch für uns. Vers 21 und 22. Sagt Jesus, niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten und ein schlimmerer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Die Absicht von Jesus, in solchen Gleichnissen zu reden, war immer die, das sagt er an anderer Stelle, dass die Menschen, die ihr Herz auf ihn ausgerichtet haben, ganz genau hinhören müssen und vielleicht auch nochmal fragen müssen, Herr, wie meinst du das eigentlich? Deswegen redet er in Gleichnissen, damit die, die es wirklich ernst meinen, ihn verstehen. So auch hier. Wiederum ist das wirklich ein absolut didaktisches Meisterstück. Ihr, die ihr Lehrer oder Erzieher oder wie auch immer seid, ja, wie man mit Beispielen praktische Dinge des Alltags darstellen will, sodass gar nicht erst riesige Fragenpoole da aufkommen, sondern dass man einfach denkt, ja klar, das leuchtet total ein. Er nimmt zwei Beispiele aus dem Alltag, die konnte jeder nachvollziehen. Die erklärt er auch nicht weiter und es bleibt tatsächlich auch da wieder offen, ob seine Zuhörer das verstanden haben. Das bleibt einfach so stehen. Und ob sie es geistlich anwenden können, das bleibt auch so stehen. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Ob sie es geistlich anwenden können, das bleibt auch so stehen. Aber es ist die große Herausforderung, eine völlig zu Recht eine Herausforderung auch für uns. Und das ist gut. Denen nämlich, die Herz und Sinn auf Jesus ausrichten, spricht er, denen gegenüber spricht er in diesen Metaphern, die bedeuten, der neue Wein in neuen Schläuchen, das geht uns leicht über die Lippen und das versteht man am ehesten eigentlich, es ist eine neue Zeit angebrochen. Er drückt damit aus, meine Jünger haben eine andere Art von Frömmigkeit, machen ihre Frömmigkeit nicht an speziell diesen Äußerlichkeiten fest. Und was auch ganz wichtig ist an dieser Aussage, wenn man Altes mit Neuem vermischt, wird beides zerstört. Der neue Wein in dem alten Schlauch, macht den Schlauch kaputt und am Ende verdirbt der Wein. Das neue Tuch auf dem alten Tuch, es wird insgesamt nichts mehr zusammenhalten. Das Neue wird verderben und das Alte wird verderben. Wie gesagt, es bleibt offen, wie seine Zuhörer das anwenden konnten, wenn sie dichter an ihn rangerückt sind und ihn vielleicht sogar gefragt haben, wie hast du das denn eigentlich gemeint, wird er es ihnen erklärt haben. Wir dürfen ihn das heute auch fragen, Herr, wie meinst du das denn? Und das ist genau jetzt auch unsere Herausforderung. Herr, wie meinst du das? Wir dürfen ein paar Punkte ganz praktisch feststellen. Unserem Herrn ist es nie, auch schon im Alten Testament, nicht um fromme Übungen gegangen, die eine Außenwirkung haben. Das können wir, glaube ich, schon mal feststellen. Die auch noch Einfluss auf seine Pläne haben sollten. Wie aberwitzig ist das denn? Wir haben gehört, der Großteil der Fastenbräuche ist noch nicht einmal aus den Vorgaben des Alten, also als Gottesvorgaben des Alten Testamentes abzuleiten, sondern hat sich in der religiösen Kultur nach und nach entwickelt. Wobei eine ewige Ordnung tatsächlich dabei ist, dass sich demütigen vor Gott. Das haben wir heute Morgen in der Einleitung auch nochmal gehört, im 2. Petrusbrief. Hier steht, werft eure Sorgen auf ihn, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Das tatsächlich ist eine ewige Ordnung, dieses sich demütigen vor Gott. Über ein Fasten übrigens, was dem Herrn gefällt, kannst du auch noch ein bisschen genauer in Jesaja 58 nachlesen. Auch das steht schon im Alten Testament, wo Gott genau auch dieser damals vordergründigen Fastenkultur entgegensteht und sagt, passt mal auf, ihr Lieben, ich will euch mal sagen, an was für einem Fasten ich wirklich gefallen habe. Und dann wird aufgezählt, hör auf, über Leute zu lästern, empöre dich nicht, lass die Leute los, über die du dich geärgert hast, brich dem Hungrigen dein Brot, sei barmherzig. Das ist ein Fasten, an dem ich, sagt der Herr, wohlgefallen habe. Wir dürfen auch feststellen, dass der ganze Grundtenor, der so die ganze Heilsgeschichte durchzieht, der ist, dass Gott sein Geschöpf wieder so nah wie möglich an seinem Herzen haben möchte. Das ist der Motor hinter all diesen Dingen. Das erreicht der Mensch nicht alleine. Gott hat ihn das übrigens eine Weile versuchen lassen, nämlich zur Zeit des Gesetzes. Und dann lesen wir im Galaterbrief, als die Zeit aber erfüllt war, sandte er seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die erlösen sollte, die dann Kinder Gottes sind. Er sandte seinen Sohn, um jede Barriere zwischen ihm und uns abzubauen. Es ist tatsächlich vollbracht, das Erlösungswerk. So, und da könnten wir jetzt auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ist ja alles supi. Ist ja gar nichts mehr nötig. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Keine fromme Übung mehr, das ist ja ganz toll. Da müssen wir den Grat wieder finden. Was meint er wirklich? Mit dem neuen Wein in neuen Schläuchen, mit dem neuen Tuch, was nicht auf das alte Tuch genäht werden kann. Wisst ihr, es gibt das neue Tuch nicht auf gar keiner Grundlage. Und es gibt den neuen Wein nicht in gar keinem Schlauch. Der wird nicht einfach in die Gegend geschüttet. Wir sind tatsächlich in dieser speziellen Situation, dass der Bräutigam schon da ist, schon da war, schon da ist. Das Fasten und die Kasteiung, die Traurigkeit ist schon von Festfreude abgelöst worden. Aber wir sind in dieser Spanne bis zur Vollendung. Er ist ja schon da, aber doch noch nicht so, wie ihn die Jünger erlebt haben. Er ist also im Augenblick tatsächlich noch auf Distanz. Und der Kommentator von der Wuppertaler Studienbibel beschreibt das ganz treffend, finde ich. Wir sind wirklich so diese aufs Warten geworfene Braut, um in diesem Bild mal zu sprechen von der Gemeinde Jesu. Wir sind aufs Warten, aufs Ausharren geworfen. Wir sind aufs Bitten geworfen. Auf Trost zurückgeworfen, haben wir vorhin auch wieder gehört. Wir sind trostbedürftig in dieser Zeit, in der der Bräutigam eigentlich schon da ist, aber doch noch nicht so zum Anfassen und so vollendet wie dann in der Ewigkeit. Und tatsächlich diese Zeit und diese Spanne auszuhalten und zu füllen, darüber dürfen wir uns Gedanken machen. Da dürfen wir den Herrn fragen, wie ist es denn möglich, dass wir in dieser Zeit, ohne dich zu sehen, an dich zu glauben und zu wissen, du bist da, diese Überbrückung hinkriegen. In welchem neuen Schlauch wird denn dann nun der neue Wein aufbewahrt? Das ist der neue Bund, der neue Wein in seinem Blut. Und er ist gewährleistet durch das Siegel des Heiligen Geistes auf deinem Leben. Er ist gewährleistet durch die Gemeinde Jesu, die gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Die Gemeinde Jesu Christi ist Behausung für den Heiligen Geist, so wie du als Person auch Behausung für den Heiligen Geist bist. Gehen wir nochmal zurück an die ursprüngliche Idee vom Fasten. Wenn tatsächlich ein wesentlicher Grund, und das war so, auch in Zeiten, in denen das seine Blüten hatte, wenn ein wesentlicher Grund es war, ungestört sich auf die Nähe Gottes auszurichten und auf sein Herz und auf sein Wirken, dann ist das tatsächlich genau das, was wir heute immer noch brauchen. Mehr denn je. In dieser Zeit von dieser Spannung, von dem, was schon ist, aber noch nicht vollendet ist. Und genau dafür lasst uns diese Woche nutzen, die jetzt vor uns liegt. Wir dürfen uns in der Tat in völliger Freiheit unseres Glaubens darum Gedanken machen, was für ein Modus kann das denn sein? Ist es tatsächlich verengt auf das Verzichten auf Nahrung? Oder gibt es noch mehr Möglichkeiten? Denn wenn wir nochmal zurückdenken, wenn wir verstehen Fasten als Verzicht auf etwas, was mich abhält, in Gottes Nähe zu kommen. Und wenn wir aus all dem, was wir im Alten und Neuen Testament lesen, verstanden haben, dass es Gott immer darum ging, dass er den inneren Menschen gewinnt. Sogar am Versöhnungstag verordnet er seinem Volk nicht, ihr dürft den ganzen Tag nichts essen, aber ihr müsst euch demütigen vor mir. Wie ihr das hinkriegt, ist eure Sache. Ich möchte übrigens an dieser Stelle überhaupt nicht kleinreden, wenn der ein oder andere von euch eine Fastenpraxis im Sinne von Nahrungsverzicht hat und dadurch es tatsächlich auch gelungen ist, dicht an Gott ranzukommen, dass Gebete erhört wurden, dass man mehr Gewicht in das hineinlegt, was man bittet. Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Wenn das, was du aus deinem Alltag wegräumen musst, um mehr in Gottes Nähe zu kommen und dichter an sein Herz ranzukommen, wenn das Essen und Trinken ist, dann lass das weg. Trinken bitte nicht, essen. Mach das nach dem Plan. Wenn es das ist. Wenn es was anderes ist, da lass mal ein bisschen deine Fantasie walten. Wenn es was anderes ist, was dich von der Nähe Gottes abhält, was dich zerstreut, anstatt dich zu sammeln, geh ins Gebet und frag Gott, was ist es? Ganz vordergründig fällt uns sofort ein Fernsehen. Ohne Fernsehen zu verteufeln, bitte, das meine ich damit überhaupt nicht. Das hat alles seinen Platz. Aber wenn ich, anstatt mich auf Gott einzulassen, entspann dich, ich auch übrigens, ist überhaupt nicht meine Absicht. Auch das, was ich jetzt aufzähle, ist überhaupt nicht meine Absicht zu sagen, oh, das ist ganz böse, das müsst ihr auf jeden Fall weglassen. Es kommt individuell auf dich an. Was ist es, was dich so einnimmt, dass du dich nicht auf Gott konzentrieren kannst? Das können Internet sein. Manche Leute sind von morgens bis abends im Internet unterwegs. Ist im Prinzip kein Problem, nur wenn ich nichts anderes mehr mache, ist es dann doch ein Problem. Übrigens hält es einen auch von der Kommunikation ab, ganz abgesehen davon. Das ist ja auch die zweite Ebene, die Gott nicht möchte, die da blockiert wird. Computerspiele, natürlich ist sowas Vordergründiges. Was einen aber auch abhält, da könnt ihr noch mal ein bisschen forschen. Also wenn ich so mir vorstelle, was mich abhält, dann sind das ganz viele Sorgen, die ich mir mache. Ich bin zugeschüttet mit Sorgen. denke, oh, wie wird das werden, wie wird dies werden? Und wenn man ein bisschen älter ist und schon mehr Lebenserfahrung hat, weiß man, dass die Dinge sich auch nicht immer so schnippgleich lösen, auch bei Gottes Kindern nicht, ja, sondern, also irgendwo redet man sich dann ein, ist auch völlig zurecht, machst du dir ja Sorgen, weil das wird sich nicht so schnell lösen. Nein, ich mache mir nicht zurecht Sorgen. Für mich wäre das ein super Programm für die nächste Woche, wirklich meine Sorgen ans Kreuz zu nageln. Und mich zu demütigen unter die mächtige Hand Gottes, indem ich diese Sorgen ans Kreuz nagele. Eine andere Variante ist, mal darauf zu verzichten, eine Weile sich zu empören über andere Leute. Boah, der wieder. Das tickt in so Grundintuitionen. Ja? Übrigens bin ich auch eine, die das intuitiv ganz schnell tut. Weg, weg, bewusst machen, ich will es nicht, Herr, hilf mir, dass ich es nicht mehr tue. Es geht um das ungeteilte Herz. Und da wir so vom Alltag Müll, hätte ich bald gesagt, nein, von den Dingen des Alltags zugeschüttet sind, darf das einfach mal eine Weile beiseite geräumt werden. Warum der Verzicht auf Essen in der orientalischen Kultur tatsächlich so eine zentrale Rolle spielt und wir dazu neigen, das auch zu nehmen für unseren Verzicht, ist völlig klar. Wer von euch war denn mal im Orient? In Israel. Was die Leute essen, Leute, hingegeben und inbrünstig. Und mehrfach in der Bibel wird darauf aufmerksam gemacht, dass man bitte nicht sich mit Wein zutrinken soll. Also das war auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Das war einfach normal, die Leute aßen, was das Zeug hielt. Und dass das tatsächlich eine wichtige Maßnahme war, weil jeder weiß, wie es mit einem vollen Bauch ist oder mit ein paar Gläsern Wein, dann ist man nicht mehr so wirklich auf Sendung oder nicht mehr so klar, wie man sich das eigentlich wünscht. Das ist ganz klar, dass es tatsächlich eine ganz große Rolle spielt. Aber wie gesagt, auch ein Modus für dich, wenn es denn tatsächlich so ist, dass das ein ganz starker Fokus in deinem Leben ist, gar keine Frage. Die entscheidenden Schlüsselaussagen, die Jesus uns als seiner neutestamentlichen Gemeinde ins Herz gibt und wonach wir uns wirklich ausstrecken dürfen, ist kurz bevor er seinen Leidensweg antritt, als er sagt, bleibt in mir, so wie ich in euch bleibe. Und liebt euch untereinander, wie ich euch liebe. Wenn wir daran arbeiten, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir auf manche Dinge verzichten müssen, um da ein bisschen dichter dran zu kommen. Und dazu möchte ich euch ermutigen in der nächsten Woche. Mal ganz kurz vielleicht, dieses Gebot, liebt euch untereinander, wie ich euch liebe, ist möglicherweise für den einen oder anderen ein größerer Verzicht, als Mahlzeiten wegzulassen. Die Dimensionen des Neuen Testaments sind einfach völlig andere. Und es geht immer um dein Herz. Lasst uns Gott in der nächsten Woche wirklich von ganzem Herzen suchen. Lasst uns genau daran arbeiten, jeder für sich, aber auch wir gemeinsam. Wir können uns darin auch ermutigen. Wie gelingt es uns, mehr in ihm zu bleiben? Durch den Geist Gottes hat er versprochen, er ist in uns. Ich bin bei euch alle Tage, um diese Spannung mit euch auszuhalten. Liebt euch untereinander, wie ich euch liebe, und er verspricht, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, im Einklang der Herzen miteinander und mit ihm, dann bin ich mitten unter euch. Das wollen wir doch erwarten für nächste Woche. Für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und ich bin schon total gespannt, Leute, lasst uns wirklich mal Buch führen über das, was so kommt. In den Gedanken, in den Herzen, an den Abenden. Dass wir dann hinterher auch darüber reden und das verwerten, in Anführungsstrichen verwerten können. Was du dir in dieser Zeit vom Hals halten musst, um dich darauf zu konzentrieren, das sei dir in aller Freiheit des Heiligen Geistes vollkommen überlassen. Amen.